Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Die Gemeinschaft des Axels machte sich auf den beschwerlichen Weg. Seit Tagen wanderten sie durch den Wald und Unmut machte sich breit.
Wir sind hier nirgendwo. Nichts als Bäume. Ich habe euch gesagt, wir hätten links abbiegen sollen.
Ja, wir haben uns verlaufen. Aber sobald wir diese Brücke passieren, sind wir wieder auf dem richtigen Weg.
Ich brauche dringend eine Pause. Da vorne ist ein schwarzer Ritter. Der weiß bestimmt, wo es weitergeht.
An mir kommt niemand vorbei.
Was?
Ich sagte, an mir kommt niemand vorbei.
Schon Schiller sagte, durch diese kalte Hose wird er kommen. Ich muss passieren.
Dann werdet ihr sterben.
Dann erteile ich euch den königlichen Befehl, zur Seite zu treten.
Zur Seite? Ich trete vor niemandem zur Seite.
Gut, dann muss es sein. Jetzt, schmalzgewichster Rittersmann, gibt es kein Pardon.
Och, das ist nur ein Kratzer.
Ein Kratzer? Euer Arm ist ab.
Ist er nicht.
Und was ist das da?
Oh, macht nichts. Es gibt Schlimmeres.
Ihr seid wirklich außergewöhnlich tapfer, aber der Sieg ist mein.
Habt ihr schon genug? Feigling, Feigling. Der schwarze Ritter triumphiert immer.
Der schwarze Ritter liegt am Boden. Im Kampf hat er beide Arme und Beine verloren. Doch einsehen will er seine Niederlage nicht.
Also gut, einigen wir uns auf Unentschieden.
Kommt, wir ziehen weiter.
Das Filmmagazin vom Campus Radio Dresden.
Wir ziehen weiter durch die Lande, bis wir irgendwann unser verschollenes Mitglied finden oder vielleicht nie wiederfinden. Ich habe ja da ein bisschen Trauer. Aber herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Filmmagazins. Wir haben uns diesmal dem Skandal gewidmet und mit mir im Studio ist die Skandalreporterin Anne.
Skandal, Skandal, herzlich willkommen. Und ich sage es nochmal, es wird heute sehr skandalös. Penis. Das heißt, wir haben heute natürlich wieder drei Filme im Gepäck, aber zuerst wird es losgehen mit den Filmnachrichten.
Genau, und dann schauen wir hinter die Kulissen und diesmal haben wir mit Werner Bark gesprochen. Der hat sich etwas mehr mit Skandalfilmen beschäftigt und wird uns erzählen, wieso da die Meilensteine sind, was der Hintergrund ist und was es da so für vielfältige Beispiele gibt.
Genau, und danach sind wir dann sozusagen bestens informiert zum Thema Skandalfilme und können uns in die Diskussion stürzen. Und wir haben uns diesmal drei Filme wieder ausgesucht. Mit uns im Studio wird dann der Ilja sein, der mit uns heftig drüber diskutieren wird. Und die drei Filme, die wir ausgewählt haben, sind diesmal Idioten, Funny Games
und Clockwork Orange. Noch ein Klassiker mit reingebracht. Und wir starten jetzt mit den Filmnews.
Hier ist das Campus Radio Dresden mit den Filmnachrichten.
Neue Lara Croft gefunden. Alicia Vikanders Schauspielkarriere könnte es gerade nicht besser gehen. Vor kurzem erst in Ex Machina entdeckt, konnte sie dieses Jahr mit The Danish Girl den Oscar als beste Nebenrolle gewinnen. Aber nun ergatterte sie auch eine Rolle in einem Blockbuster-Film. In der Neuauflage der Tomb Raider-Filme wird sie die Hauptfigur Lara Croft verkörpern. Ähnlich wie in den neuen Videospielen wird sich die Geschichte um die junge Archäologin drehen, die erst noch zur taffen Grabräuberin wird. Wann genau die Schätze gehoben werden, ist noch unbekannt. Mit einem Drehstart in diesem Jahr ist aber zu rechnen.
Spin-off von Suicide Squad geplant. Im Reich der Comic-Adaptionen sind Frauen noch stark unterrepräsentiert. Dem möchte Warner entgegenwirken. Ganz nach dem Ghostbusters-Prinzip will man dem männlichen Suicide Squad ein rein weibliches Team gegenüberstellen. Im Fokus der Produktion soll Harley Quinn stehen, die bis jetzt nur als Jokers Sidekick aufgetaucht ist. Unter den Heldinnen und Schurkinnen des Spin-offs sollen auch Batgirl und Mitglieder der Combo Birds of Prey sein. Angestoßen wurde das Projekt von Margot Robbie selbst, die im aktuellen Suicide Squad Harley Quinn verkörpert. Sie soll die Comic-Historie ihrer Suicide Squad-Figur erforscht und eine noch nicht identifizierte Autorin gefunden haben, um den Ablegerfilm zu schreiben. Hoffen wir also, dass man Interesse daran hat, eigenständige Charaktere zu entwickeln, anstatt einfach die üblichen Klischees auf die Figuren zu übertragen.
Die Verwirrten-Serie kommt. Dass das Lethal-Weapon-Franchise noch lange nicht zu alt für diesen Scheiß ist, zeigt sich in der kürzlich angekündigten Serie. Fox bestätigt, dass die 80er-Jahre-Action-Comedy fürs Fernsehen neu aufgelegt wird. Clan Crawford und Damien Wayans werden in die Fußstapfen von Mel Gibson und Danny Glover treten und die beiden sympathischen Cops spielen. Die Serie ist für die Jahre 2016 und 2017 geplant, hat aber noch keinen festen Ausstrahlungstermin.
Die Gilmore Girls sind zurück. In den letzten Wochen und Monaten überschlugen sich die Spekulationen im Internet. Klar war, es wird neue Geschichten rund um das Mutter-Tochter-Gespann geben. Aber wird das im Serienformat weitergehen oder wird es ein Spielfilm sein? Und besonders wichtig, wer der altbekannten Figuren wird dabei sein? Nun sind die Dreharbeiten beendet. Die Fortsetzung wird aus 4 Folgen in Spielfilmlänge auf Netflix zu sehen sein. Fast alle der zentralen Figuren der Serie sind vertreten und auch Melissa McCarthy wird einen Auftritt als Suki haben. Darum wurde ja in letzter Zeit am meisten diskutiert.
André der Gigant bekommt eigenen Film. Bevor Dwayne Johnson Schauspieler wurde, war er ein erfolgreicher Wrestler. Einen ähnlichen Weg ging 20 Jahre zuvor André der Gigant Russimov. Seine extreme Statur von 2,13 Meter brachte ihm seinen Spitznamen und später spielte er in einigen Filmen mit. Darunter der Klassiker Die Braut des Prinzen. Seine Tochter Robin Christensen Russimov und ein Filmteam möchten nun seine Geschichte auf die große Leinwand bringen. André musste als Kind auf der Farm seiner Familie arbeiten und hatte später erhebliche gesundheitliche Probleme durch seine Größe und sein Gewicht. Er verstarb 1993 mit 47 Jahren in Paris.
Superheldception. In jeder unserer letzten Sendungen kam mindestens ein Superheldenfilm vor. Momentan scheinen sich die Filmproduzenten sehr massiv auf Comicverfilmungen zu stürzen. Diese Woche läuft X-Men Apocalypse in den deutschen Kinos an, während Captain America Civil War auch noch fleißig über die Leinwände flimmert. Nach dem übermäßigen Erfolg des ersten Teils plant man nun auch den Beginn der Dreharbeiten zu Deadpool 2 im Herbst 2016. Und mit Black Panther, Fantastic Four 2 und Thor 3 und das sind noch lange nicht alle geplanten Projekte, steht auch für die nächsten 2 Jahre genug Nachschub in Sachen Superheld bereit. Ein bisschen übertrieben ist dieser Wahn schon. Es bleibt also abzuwarten, wann sich die Zeichen der Übersättigung breit machen und sich das auch an den Kinokassen zeigt.
Das Campusradio Dresden wirft einen Blick
hinter die Kulissen.
Wir widmen uns jeden Monat neu dem Thema Film als visuelles Medium. Dieser kann nicht nur unterhalten, so manches Werk löst mit seinen Veröffentlichungen auch große Diskussionen aus. Darf Film das? Wir sprechen heute mit Dr. Werner C. Bark über das Thema Skandalfilme. Er war bereits als Drehbuchautor und Dramaturg tätig. Heute ist er Vertretungsprofessor für Medienkommunikation an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und kann das Thema aus der Perspektive des Filmschaffenden und der des Akademikers beleuchten. Herzlich willkommen, Herr Bark.
Ja, hallo.
Wann fällt denn eigentlich so ein Film in die Kategorie Skandalfilm? Gibt es da irgendeine Definition?
Ja, das ist schwierig. Eigentlich ist das eine Frage der Wirkung. Ja, also wenn in Filmen Elemente drin enthalten sind, die gewisse gesellschaftliche Tabus berühren und diese möglicherweise durchbrechen, dann führt das oft dazu, dass daraus ein Skandal wird. Das heißt, dass also Menschen gibt, die sich darüber aufregen. Daraus entsteht dann möglicherweise auch eine Mediendebatte und das ist letztlich für den Film nicht immer schlecht, weil Skandal ist sozusagen auch oder kann auch ein wirkungsvolles Mittel der PR sein, um Filme sozusagen dann noch mal im Kino noch stärker sozusagen oder eine Aufmerksamkeit auf den Film im Kino zu lenken.
Gibt es da bestimmte Muster? Also sind es immer ähnliche Themen, die sozusagen diesen Tabubruch verursachen und dann so einen Skandal hervorrufen?
Naja, es gibt halt bestimmte Grenzbereiche sozusagen oder Tabuzonen in unserer Gesellschaft. Also das ist natürlich der ganze Bereich der Gewalt, das ist der ganze Bereich der Sexualität. Vor allen Dingen, wenn es dann in explizite sexuelle Darstellungen in Filmen geht, also oder wenn es auch sozusagen wie jetzt in den 70er Jahren gab es ja eine Reihe von Filmen, die sich dann auch mit Faschismus und Sexualität, auch mit sadomasochistischer Sexualität und Faschismus, also wo Gewalt und Sexualität dann unter dem und vor dem Hintergrund sozusagen jetzt auch politischer Situationen und eben des faschistischen Systems dann eben aufgerollt werden, wie in dem Film Der Nachtportier oder in anderen Filmen. Das ist dann so ein Ansatz, wo dann sehr oft Diskussionen darüber entstehen. Aber es gibt auch den Tabubruch sozusagen und die Provokation als ästhetisches Prinzip, etwa im surrealistischen Film der 20er, 30er Jahre, also Louis Buñuel wäre hier sicher zu nennen, Salvador Dali, also der andalusische Hund, ihr erster Kurzfilm beginnt mit dem Schnitt durch den Augapfel. Das ist zwar der Augapfel eines toten Tieres, aber es wirkt in der Großaufnahme natürlich so, als ob es sozusagen ein menschliches Auge wäre, und so eine krasse Gewaltdarstellung, die löst dann auch schon mal Diskussionen aus. Oder eben auch Tabubruch in dem Film Das goldene Zeitalter, der erste Langfilm von Buñuel dann 1930, gibt es halt Szenen, die sich sehr kritisch mit dem Klerus, mit der katholischen Kirche auseinandersetzen. Auch das führte dann damals zu einer starken Diskussion und war eine Provokation sozusagen für die damalige Gesellschaft, die eben dann noch sehr klerikal und religiös auch geprägt war zum Teil, und wo der Einfluss der Kirche eben auch deutlich größer war als heute zum Beispiel.
Also kann man das runterbrechen auf Sex, Gewalt und Blasphemie?
Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, die Filme, die zu Skandalen geworden sind, die erzählen sehr viel über die moralischen Zustände sozusagen der jeweiligen Zeit, in der sie entstanden sind. Also wenn Sie so einen Film nehmen wie Die Sünderin von Anfang der 50er Jahre, dort gibt es eine Nacktszene mit Hildegard Knef, die einem Malermodell steht. Ja, und das wurde damals ein riesiger Skandal in Westdeutschland. Da würde man heute milde drüber lächeln, weil jetzt einfach eine Nacktdarstellung ist heutzutage überhaupt keine Frage mehr. Wäre wahrscheinlich FSK 12, also mindestens, wenn nicht sogar 6. Also das ist spät, also das, da haben sich sozusagen die moralischen Umstände total verändert und verschoben. Aber es gab eben immer wieder Filme, die auch sozusagen auf den moralischen Zustand der Gesellschaft hingewiesen haben, die aber auch ganz bewusst das gemacht haben, um quasi die moralischen Kontexte zu verschieben. Also wenn Sie an die Filme auch Anfang der 70er Jahre von Rosa von Braunheim denken, der sich mit der ganzen homosexuellen Thematik beschäftigt hat, der hat damit natürlich eine Thematik angestoßen, die dann auch gesellschaftlich diskutiert wurde und auch dazu geführt hat, dass sozusagen das Bild auf die Homosexuellen sich verändert hat. Also Skandale können eben auch gesellschaftliche Diskussionen im Sinne einer Erweiterung sozusagen von Moralvorstellungen auslösen, durch Tabubruch.
Also das heißt, dass so Skandalfilme auch durchaus eben gesellschaftliche Funktionen erfüllen und so Diskussionen dann eben auch so zum Umdenken führen können, zumindest zu einem gewissen Grad?
Ich denke schon, ja. Also wenn man sich das quasi als Projekt in der Filmgeschichte vorstellt, dann hat man also mal angefangen von den provokanten Filmen von Buñuel Anfang der 30er Jahre über die so kleine Ausbrüche wie in den 50ern, wie Die Sünderin, dann hauptsächlich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eine ganze Reihe von Skandalfilmen, wo eben auch eine Zeit des Umbruchs, gesellschaftlichen Umbruchs in zumindest in Westeuropa und in den USA stattgefunden haben, wo eben sozusagen auch neue Grenzen quasi einer offenen Gesellschaft ausgelotet wurden. Ja, und das hat sich dann auch in den Filmen niedergeschlagen. Und die Filme waren ein Vehikel, um sozusagen auch über Tabubruch sozusagen neue moralische Vorstellungen aufzubauen und zu schaffen.
Welche Intention kann denn hinter solch einer Entstehung solcher Filme stehen? Ist das dann mehr die künstlerische Botschaft oder ist es auch eher der Gewinn an den Kinokassen, den man sich dort verspricht, oder eher eine Kombination aus beidem?
Natürlich gibt es auch dieses Thema der Spekulation, dass man ganz bewusst jetzt Szenen einbaut, um einen Effekt an der Kinokasse zu erzeugen oder um einen Aufschrei sozusagen von Kritikern und auch Moralhütern in Anführungsstrichen. Das gibt es ja heute in der Form nicht mehr, aber es gibt ja nach wie vor die freiwillige Selbstkontrolle Film in Deutschland, und die bewerten ja Filme auch und so weiter. Und da gibt's schon diesen spekulativen Ansatz. Aber die Filme, die quasi zu Skandalfilmen geworden sind, wie gesagt, speziell hauptsächlich die Filme in den 70er Jahren, die haben eigentlich schon einen erzählerischen Kontext, in den diese expliziten Szenen und Tabubrüche eingebaut sind. Also da würde ich sagen, die sind nicht von vornherein sozusagen auf Krawall gebürstet, sondern sie sind eigentlich konzipiert als Filme, die sozusagen Grenzbereiche menschlicher Beziehungen ausloten wollen. Wenn man nochmal auf den Film von Nachtportier kommt von von der, na, da komme ich gerade nicht auf den Namen, wer den Film gemacht hat. Also auf der Nachtportier ist so ein Film, wo eben eine Beziehung zwischen einer KZ-Insassin und einem SS-Mann erzählt wird, der eine sexuelle Beziehung, die quasi unter Gewalt im Konzentrationslager erzwungen wird, und die treffen sich in den 50er Jahren wieder. Er ist eben dann Nachtportier und sie trifft ihn zufällig im Hotel wieder, und die beginnen ihre Beziehung aufs Neue. Das heißt, da ist sozusagen so eine sadomasochistische Abhängigkeit zwischen den beiden entstanden unter Gewaltbedingungen, und das wird reflektiert. Dieser Film ist zum Skandal geworden, weil er eben dieses Verhältnis von Sexualität, Gewalt, Faschismus sozusagen aufrollt, aber ernsthaft und ohne jetzt den Ansatz zu haben, da jetzt spekulativ zu sein oder spektakuläre Bilder liefern zu wollen, sondern das ist ein Film, der absolut das Thema ernst nimmt und seriös auf einer durchaus intellektuellen Ebene diskutiert. Aber es gibt natürlich auch explizite Szenen in dem Film, die sind aber eingebunden in einen erzählerischen Kontext, sodass das auf alle Fälle funktioniert. Ne?
Also gibt es da sozusagen unterschiedliche Ansätze in der Hinsicht? Ne?
Es gibt vor allen Dingen, also im italienischen Film, also sagen wir mal, die Mutter aller Skandalfilme ist sicher Salò, die 120 Tage von Sodom von Pier Paolo Pasolini, der ganz bewusst sozusagen das hässliche Gesicht sozusagen des Faschismus zeigen will. Salò ist ja die letzte Bastion von Mussolinis Herrschaft gewesen, der sich dahin zurückgezogen hat in diesen Ort, und das wird jetzt als Folie für eine Gesellschaft genommen, in der wirklich nur noch Gewalt und Brutalität und sexuelle Ausbeutung herrscht, und das ist für ihn, für Pasolini dann in der drastischen Darstellung auch sozusagen der Versuch, den Faschismus sozusagen auf den Punkt zu bringen.
Jetzt hatten Sie vorhin ja schon angesprochen, dass es vor ein paar Jahren noch relativ skandalös war, wenn Filme jetzt Nacktheit gezeigt haben. Heute ist es jetzt nicht mehr so der Fall. Könnte man sagen, dass wir heute auch ein bisschen abgestumpfter in der Hinsicht sind, vielleicht sogar ein bisschen übersättigt? Also gibt es überhaupt noch Raum für provozierende Filme heutzutage?
Ich glaube schon, dass es noch Raum dafür gibt. Das Problem ist, oder es ist eigentlich kein Problem, aber es ist einfach so, dass wir eine Situation haben, in dem zunächst mal suggeriert wird, dass eigentlich anything goes, aber es zeigt sich ja doch, also wir haben ja schon die Situation, dass eigentlich fast alles mittlerweile zeigbar geworden ist. Es wird dann eben im Zweifelsfall dann ab 18 sozusagen freigegeben, aber dass jetzt wirklich etwas auf dem Index landet, das funktioniert eigentlich nur, wenn es jetzt wirklich offen menschenverachtend, faschistisch oder in diese Richtung geht. Aber sagen wir mal, wenn es eine ernsthafte Auseinandersetzung ist, nehmen Sie so einen Film wie Irreversibel von Gaspar Noé vor ein paar Jahren, der auch wirklich sehr drastische, extreme Gewaltszenen zeigt. Auch das ist sozusagen nicht völlig verschwunden, sondern ist eben dann ab 18 freigegeben. Also der Film hat auch kaum noch einen Skandal ausgelöst. Also obwohl das in 70er Jahren so wahrscheinlich nicht dargestellt oder 80er nicht dargestellt werden könnte. Ne? Also die Brutalität, mit der da Gewalt gezeigt wird, ist schon sehr, sehr krass.
Gibt es bestimmte Meilensteine in der Entwicklung eines Skandalfilms? Sie haben ja jetzt häufig von den 70er Jahren gesprochen. Kann man da eine bestimmte Linie ziehen?
Es gibt eben so einzelne Regisseure, die immer wieder dafür stehen. Also ich hatte Buñuel schon erwähnt. Also Buñuel hat eigentlich in seinen Werken immer mal wieder provokante Filme gemacht. In den 60er Jahren Belle de Jour mit Catherine Deneuve, auch ein Film, der durchaus kritisch diskutiert wurde. Vor allem was jetzt die weibliche Sexualität angeht, die dort dargestellt wurde. Das ist sozusagen ein Aspekt. Dann gab es Anfang der 70er Jahre in Frankreich einen Film wie Semrock oder Das große Fressen. In Semrock wird Kannibalismus gezeigt, also aber in Form einer grotesken Übersteigerung. Das große Fressen ist ein Film, wo im Grunde sich die Menschen also quasi zu Tode essen, ja, also wo diese Konsumgesellschaft aufgespießt wird. Also wir haben tatsächlich eine Häufung von Skandalfilmen Anfang der 70er Jahre, die im Wesentlichen sich eben um diese Bereiche Erotik, Sexualität, Gewalt drehen, auch allgemeine wie Das große Fressen dann eben gedeutet wurden als gesellschaftskritische Filme, die sich jetzt auf den extremen Konsum beziehen und das quasi jetzt in so eine Metapher des Fressens bringen. Und wir haben dann aber auch die Situation, dass es manchmal aufgrund von quasi Zensurmaßnahmen zu Skandalfilmen kommt. Also ein Beispiel dafür ist Das Gespenst von Achternbusch aus den Mitte der 80er Jahre. Und zwar war dort der Hintergrund, dass Achternbusch eben gezwungen werden sollte, seine Förderung, die er vom Bundesinnenministerium, damals Friedrich Zimmermann, CSU, zurückzahlen sollte, weil da hatten Sie ja vorhin schon drauf angesprochen, Herr Dietrich, weil der Film sozusagen blasphemisch sei, weil der erzählt, das Gespenst ist quasi Jesus, der durch die bayerische Provinz geht, übers Wasser läuft und da so Begegnungen hat und seine Lehre konfrontiert wird mit der Realität, mit dieser kleinbürgerlich engen Realität der bayerischen Welt in den 80er Jahren. Und das gefiel dem CSU-Mann Zimmermann überhaupt nicht. Und deshalb hat er quasi das Geld zurückgefordert. Und da hat es dann eine riesige Diskussion. Es gab dann auch, das wurde dann auch unterfüttert, seine Kritik dann durch die Kirchen und so weiter. Und es hat dann eine riesige Diskussion gegeben in der Bundesrepublik zu der Zeit. Und die Filmemacher haben sich alle solidarisiert mit Achternbusch. Und am Ende hat das, glaube ich, auch nicht zurückzahlen müssen. Aber das kommt auch ab und zu mal vor, dass sozusagen aufgrund solcher, ja, letztlich politischen Rahmenbedingungen oder politischen Zensurversuche dann auch Filme zu Skandalen werden. Der Film hätte wahrscheinlich sonst gar nicht so sehr wahrgenommen worden, wenn er nicht sozusagen über die Grenzen geht. Ich meine, diese Böhmermann-Geschichte, die wir gerade erleben, zeigt das ja auch nochmal sehr deutlich. Also da wird ja auch im Grunde ein Tabubruch ganz bewusst in Kauf genommen, indem wirklich die Klischees, die es über die Türken gibt, sozusagen auf eine Person fokussiert über die Grenzen hinaus dann strapaziert werden. Was mich daran leider ein bisschen ärgert, ist, dass das ein bisschen von der sehr guten Satire von Extra 3 abgelenkt hat, wo sehr viel mehr inhaltliche Kritik sozusagen in der Satire geübt wurde. Und jetzt bleibt sozusagen eigentlich nur noch so ein persönlicher Streit zwischen zwei Personen übrig, die beide offensichtlich doch sehr egozentrisch auch aufgetreten sind. Ja.
Könnte man wahrscheinlich in der Richtung sagen, dass heutzutage die Skandale vielleicht auch einfach andere Themenbereiche dann doch hervorrufen, was dann heutzutage vielleicht auch eher so das Politische, in die politische
Genau,
Richtung geht.
Genau, und die Skandale finden natürlich auch andere Kanäle. Also das Kino war ein Raum, wo sehr viele Skandale, eben Skandalfilme damals produziert worden sind. Heute ist das dann eben zum Beispiel auch mal so ein Neo-Magazin oder vielleicht ist es auch sind es irgendwelche Darstellungen im Internet oder so, die dann skandalös wirken könnten. Ne?
Worin unterscheidet sich dann letztlich ein guter und ein schlechter Skandal? Also wie ist es der, muss der aufgebaut sein, damit er wirklich auch Sinn hat?
Naja, es gab in den 90er Jahren gab es zum Beispiel, oder 80er, 90er Jahren gab es so eine Reihe von Hollywood-Filmen, 9,5 Wochen und andere, wo dann, oder auch wenn der Postmann zweimal klingelt, mit Jack Nicholson und Jessica Lange, genau, die beiden, wo dann eben schon im Vorhinein kolportiert wurde in der Vorpresse, die hätten also realen Sex vor der Kamera gemacht und so weiter. Da hat man im Grunde, da geht es eigentlich gar nicht darum, jetzt das in der Geschichte plausibel herzuleiten, sondern da wird es tatsächlich ganz bewusst eingesetzt, um Kasse zu machen. Ne? Also solche Skandalfilme in Anführungsstrichen gibt es auch, aber das da wird es quasi zum Produzentenkonzept, um jetzt wirklich ganz bewusst Leute ins Kino zu locken, die jetzt also da jetzt zwei Stars beim Sex sehen wollen oder so. Ne? Aber das da wird es spekulativ und da wird der Skandalfilm quasi auch zu einer Masche, um an der Kasse Kohle zu machen.
Damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende des Interviews angekommen. Mich würde jetzt zum Schluss noch interessieren, gibt es einen oder mehrere Skandalfilme, die Sie jetzt unseren Hörern persönlich ans Herz legen würden, also die man unbedingt schauen sollte?
Ich denke schon, auch wenn es harte Kost ist, dass Salo, die 120 Tage von Sodom, nochmal ganz deutlich eigentlich zeigt, was ein Skandalfilm bewirken kann und wie er sich sozusagen auch mit der Realität eben des Faschismus auseinandergesetzt hat. Der Nachtportier gehört sicher auch dazu. Clockwork Orange ist sicher auch ein Film von Kubrick, der auch sehr skandalös diskutiert wurde und damals ja dazu geführt hat, dass Kubrick selber den Film aus den Kinos herausgenommen hat. Aber das ist sicher auch ein Film, der sich sehr kritisch einerseits mit der persönlichen Gewalt der Hauptfigur auseinandersetzt, andererseits aber auch sehr kritisch sich mit der staatlichen Gewalt, die ihm dann entgegengebracht wird, auseinandersetzt. Also das wären mal so drei Filme, die mir jetzt so einfallen, die man auf alle Fälle mal gesehen haben sollte. Vielleicht auch noch Der letzte Tango in Paris von Bernardo Bertolucci, der im Grunde auch die Verlorenheit und die Einsamkeit von Menschen erzählt, die versuchen über eine rein sexuelle Beziehung irgendwo sich zu retten, was aber am Ende dann auch nicht funktioniert. Also Sie merken aus dem, was ich sage, das sind schon Filme, die also praktisch diese Existenzfragen auf der Folie sozusagen oder mithilfe sozusagen auch von Sexualität, Auseinandersetzung mit Gewalt im Kino dargestellt haben.
Vielen Dank, Herr Barg, für das schöne Gespräch. Wir sprachen über das Thema Skandalfilme.
Tratsch und Klatsch und Klatsch und Tratsch. Hier ist das Campus Radio Dresden. Filmkränzchen.
Ja, wie ihr richtig gehört habt, sind wir jetzt schon wieder beim Filmkränzchen angekommen. Das heißt, wir werden heute über Filme sprechen. Zu uns dazugekommen ins Studio ist jetzt auch noch der Ilja.
Skandalös.
Ja, Ilja ist schon super skandalös.
Wie ich mich hier reintraue, einfach nur. Ich sitze gerade nackt mit offenen Augen.
Hast gerade Klammern ausgestochen, jemanden. Also, und blasphemische Parolen von sich gegeben. Also,
und habe ich in der Mensa einfach in die Soße gepinkelt. Aber Skandal.
Also Ilja ist sozusagen der Antichrist, das haben wir jetzt damit schon mal etabliert.
So hat mich meine Mutter immer in der Kindheit genannt, ja.
Oh, das ist ja süß.
Du kleiner Antichrist, du komm.
Genau, und wir haben uns natürlich auch vor der Sendung drei Filme angeschaut. Drei Skandalfilme, ja, passend zum Thema. Und das sind einmal Clockwork Orange, Idioten. Und Martin, welchen Film haben wir jetzt noch ausgesucht?
Funny Games.
Ja, ganz genau.
Ein deutscher Film oder österreichischer.
Und wir beginnen ganz chronologisch, das heißt, wir fangen mit Clockwork Orange an.
Beethovens 9., dazu ein Dreier in Highspeed-Aufnahme auf Kinoleinwand. Clockwork Orange inspirierte nicht nur die Toten Hosen zu ihrem Song Hier kommt Alex, sondern regte auch viele zeitgenössische Filmkritiker dazu an, den Film zu zerreißen. Er sei prätentiös, faschistisch und glorifiziere sadistische Gewalt. Der Protagonist Alex lebt in einer zukünftigen Gesellschaft und erzählt in Clockwork Orange seine Lebensgeschichte selbst. Wie reagierte unsere Redaktion auf den Film?
Die Redaktion hüllt sich in Schweigen. Das heißt, alle sind super sprachlos.
Vor diesen Bildern kann man auch nur skandalös reagieren.
Ja. Was war für dich an diesem Film faschistisch?
Bitte mit Antichrist mich ansprechen.
Sehr geehrter Herr Antichrist, Entschuldigung.
Faschistisch, was ist ein Faschismus? Gute Frage.
Ist das das mit dem Mann mit dem Bärtchen?
Nein.
Immer so die rechte Hand hebt?
Wobei, er war auch Teil dieses Films. Was ist denn faschistoid in diesem Film? Dass die Gewalt so ein Ausmaß kriegt und dass man halt diese Gruppen haben, die ja sehr anarchistisch
sind. Ja, wahrscheinlich, wenn man das sehr mit Neonazi-Banden damals in England, weil es ja größtenteils in England spielt und die damals ja auch so ein Problem damit hatten und dass dann das wahrscheinlich so die Banden darstellen soll und die das dann so, auch noch so der Film so toll da darstellt oder könnte man meinen, dass das hier gefeiert wird, weil gerade ja, glaube ich, in den ersten 20 Minuten wird das sehr stark etabliert, diese Figur, die Hauptfigur, die sich in Gewalt und Sex ergibt.
Aber vielleicht auch das System, ne? Also so diese, als er dann in diese Klinik kommt und sozusagen medizinisch bearbeitet wird und dann zu einem moralisch gut, richtig gepolten Menschen umtransformiert werden soll. Das wird ja auch einfach mit Leuten bis so ein bisschen versuchskaninchenmäßig gemacht, ohne dass sie wissen, worauf sie sich so richtig einlassen. Aber dafür kommt man halt eher aus dem Knast raus, ne? Yay!
Und hat irgendwelche Würgereize, ja. Wenn man irgendwie
Konditionierung.
Frau anfasst. Ja, Konditionierung, ne?
Genau. Also in der Psychologiestunde hat man den Film vielleicht auch schon mal gesehen oder Teile davon.
Ist so ein typisches Bild, ja. Man kennt ganz oft diese Szene, wo er diese Augenklammern drin hat und dann noch irgendwie Tröpfchen quasi reinkriegt und Szenen anschauen soll, die ihn abhärten oder quasi so diese Antikörperchen da aufgebaut werden sollen. Das ist relativ spannend, aber ich fand ihn mit so am lustigsten und am entspanntesten aus heutiger Zeit zu schauen, weil er ja so ein Zukunftsbild zeichnet, was ja also fernab der Realität ist. Also die anderen zwei Filme, die wir ja gesehen haben, haben ja schon so einen realistischen Charakter relativ, also sind sehr authentisch aus meiner Sicht. Und ja, bei Clockwork Orange war das alles so ein bisschen
übertrieben
abgedreht,
alles.
Ja, als ob man irgendwie ein paar Lines gezogen hat von irgendwelchen Substanzen und gesagt hat, yeah, wir machen Filme in der Zukunft und Großbritannien, aber haben ganz viele Brüste jetzt auf einmal.
Und Penisse, ganz und Penisse. Viele Penisse.
Ja,
also das hat Elia als Antichristen natürlich besonders gefreut.
Der Film lebt ja davon, von der Sexualisierung, also da hat man Bilder und weiß nicht, ob die... Es gibt ja die Cat Lady, die dort auch eine Rolle spielt, ob das auch vielleicht irgendwie eine Form der Sexualisierung ist oder so ein Hinweis auf, weiß nicht, Pussy oder...
Könnte man vielleicht so interpretieren, ja.
Ja, interpretieren kann man ja viel.
Ja, also die ganzen Bilder, die kann man eigentlich, glaube ich, fast jedes Bild kann man irgendwie in eine sexuelle Richtung drehen, die man in dem Film sieht. Ich muss auch sagen, also ich fand den Film sehr gut und auch sehr gut noch guckbar im Gegensatz zu anderen Skandalfilmen, weil die leben ja häufig davon, dass sie unangenehm irgendwie zu schauen sind und selber auch die Grenzen des Zuschauers halt austesten. Und da ist der Film mittlerweile, kann man sich den ohne Probleme angucken, da gibt es kaum Szenen, die irgendwie an die Nieren gehen oder so. Und halt wirklich, dass der Film halt sehr stark sowohl gegen so eine diese Banden und Gewalt geht, als auch gegen die Regierung, ja, wo da gezeigt wird, was die sich ausgedacht haben, um dieser Gewalt Herr zu werden. Da ist auch eine sehr starke Kritik dran. Ne?
Also den Eindruck, den ich auch hatte, war eben, dass der Skandal jetzt eben nicht produziert wurde, sag ich mal, in dem Film, also mit Absicht, ne? Also dass man den halt nur gemacht hat, um Leute irgendwie... um damit halt in die Medien zu kommen oder so, einfach um des Skandalwillens, sondern schon, weil man eben gewisse Kritikpunkte, Gesellschaftskritik oder so damit eingebaut hat. Also
es passt einfach zur Gesamtgeschichte, einfach passt das da dazu, dass das Ganze so gewaltvoll, so sexualisiert ist, also das wirkt nicht aufgesetzt oder so.
Ja, naja, und als Film von Stanley Kubrick, ne, der ja auch ein unglaublich renommierter Filmemacher ist, das ja auch filmisch... Also ich hatte kurz nach dem Film hatte ich auch gemeint, so die Set-Designer hatten bestimmt Spaß an dem Film, weil die halt unglaublich verrückt einfach sind. Und rein so vom Visuellen ist es schon echt beeindruckend. Das hat mir echt gefallen. Und es hat mich aber auch nur sehr stark so an Theater erinnert, so vor allen Dingen am Anfang. Also,
ja, wie die Schauspieler auch geschauspielert haben, das wirkte immer sehr oben drüber, also sehr
auch der Theater immer, ja, also so ein bisschen überspielt. Das Besondere ja, also wir sind ja schon stark bei beim Sex quasi gewesen und bei Gewalt. Und was es ja ausmacht, ist, ja, wie in dem Einspieler schon benannt wurde, Ludwig van Beethoven war ja ganz wichtig, dass diese Gewalt und Sexexzesse irgendwie immer wieder mit Musik untermalt wurden und dadurch halt ein ganz anderes Stimmungsbild aufgebaut wurde. Und vielleicht deswegen ja so genießbar in Anführungsstrichen natürlich ist, dass das, ja, diese Gewalt so locker leicht rüberkommt. Und das war halt so, gut, aus heutiger Sicht denkst du, ja, also du siehst da bei der x-beliebigen Serie schon in den ersten 5 Minuten doppelt so viele Brüste höchstwahrscheinlich. Und da kräht kein Hahn danach. Und für, ja gut, der Film ist jetzt schon über 40 Jahre alt. Ja, also für die damalige Zeit ist es wahrscheinlich schon ein ganz guter Aufschrei gewesen, vor allem beim, weiß nicht, Anne, du als Anglistin, sind Briten so prüde oder, weil hat er in Großbritannien ein X-Rating bekommen und war bis in die 2000er Jahre gar nicht sogar erhältlich auf dem freien Markt. Das fand ich sogar spannend.
Oh Gott, sind Briten so brüde? Das ist jetzt voll die schwierige Frage. Also ich glaube, mehr nach außen hin, als sie eigentlich sind. So, also... Hier gibt es ja nicht auch so ein Sprichwort, außen hui, innen pfui oder so. Also, das kann ich jetzt schwer sagen, weil ich mich ja jetzt auch nicht so extrem gesellschaftlich mit der Zeit auseinandergesetzt habe. Da könnte ich jetzt nur krass mutmaßen, Herr Antichrist.
Aber ist ja auch in anderen Ländern, ist es ja, glaube ich, ja. Was ja auch in Deutschland, was auch eine ganze Zeit lang ab 18 und der wurde jetzt auch vor ein Jahrzehnt oder so dann nochmal runtergestuft auf 16, also da sieht man schon, dass es da eine Entwicklung gab und dass der Film nicht mehr diese ganz krasse Wirkung hat wie damals.
Aber das ist wahrscheinlich auch so ein sowas, was eben über die Zeit passiert. Ne? Das hatten wir ja auch im Interview schon so ein bisschen, ja. Dass so Nacktheit und Sex, was ist, was heutzutage dann wahrscheinlich, weil man es schon so oft gesehen hat, jetzt keinem mehr so hinterm Ofen hervorholt und der Skandal heutzutage wahrscheinlich dann eher so aus anderen Themenbereichen hervorrührt. Was man aber natürlich trotzdem kritisch anmerken kann, obwohl der Film das sicherlich auch wieder sehr bewusst und sehr künstlerisch so gewählt hat, ist aber trotzdem das Frauenbild. Also die paar Frauen, die es gibt, sind alle eigentlich nur Opfer sexueller Gewalt. Und die einzige, die sich wehrt, ist auch, glaube ich, die Cat Lady. Und davon hat sie dann auch nicht so viel.
Auch so einen Penis aber.
Einen großen Porzellan.
Ja, das war das Letzte, was sie in ihrem Leben gesehen hat.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächsten über. Ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, dass Clockwork Orange noch ein verdammt guter Film ist, guckbar. Und auch für alle Filmwissenschaftler ein verdammt wichtiger Film. Und auch, der sich über die Zeit gedauert hat und den man auf jeden Fall mal sehen sollte. Ja, gerade weil Kubrick ist natürlich ein Meisterregisseur, der tolle Bilder mit tollen Kameraobjektiven gefunden hat. Also auf jeden Fall mal anschauen, wenn man daran ein wenig Interesse hat. Dann kommen wir nämlich jetzt zu Idioten.
Wenn es einen Skandalfilmregisseur gibt, dann ist das wohl Lars von Trier. Der Däne ist bekannt für seine expliziten sexuellen Darstellungen und überbordende Gewalt. Auch in Idioten findet sich eine Gruppensexszene. Die fiel so mancher Zensurbehörde zum Opfer und erhielt eine atemberaubend schlechte Kritik. Dabei ist der Film nur der zweite Teil von Lars von Triers Dogma-Trilogie. Wie zensiert unsere Redaktion?
Und da Ilja ja aus der Feder von Lars von Trier praktisch stammt, ne? Also er ist ja der Antichrist. Ilja, was war denn dein erster Eindruck vom Film?
Idiotisch. Ich fand ihn, ich habe den ja schon vor einer Weile eigentlich gesehen und ich fand ihn ziemlich gut gemacht. Also für die Filme von Lars von Trier war er eher mit so der, dann, wie sagt man das am besten, am wenigsten auf irgendein Spektakel ersetzt. Also die letzten, wie zum Beispiel Antichrist und Nymphomaniac, sind halt so mitten in die Fresse rein. Also man zeigt Geschlechtsteile, man zeigt irgendwelche Bauteile, die in Geschlechtsteilen landen. Das ist wirklich sehr morbide Bilder. Also man versucht schon zu schocken eher, also Lars von Trier versucht in den aktuellen Werken eher zu schocken, als irgendwo die Gesellschaft zu reflektieren. Und das ist bei Idioten, fand ich, relativ gut gelungen. Weil er dieses Bild, also es ist halt immer so diesen Eindruck, als ob man so mit einer versteckten Kamera dabei ist. Also, weil die ja das ausprobieren, um vielleicht kurz die Geschichte zu zeigen, das ist halt eine Gruppe, die irgend so im Häuschen wohnt und sich irgendwie halt wie Idioten verhalten, obwohl es keine Idioten sind. Ja, und die tun halt ein bisschen so, als ob die ja geistig nicht so auf der Höhe der Zeit sind. Und experimentieren mit unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen, das sind irgendwelche Rocker oder irgendwelche anderen Menschen und bringen die quasi in die Bredouille. Und das ist dann so relativ spannend zu schauen, weil man diesen Hintergrund weiß, okay, das sind Leute, die einfach normal ticken, aber sind mit anderen Spielen. Und das ist aus meiner Sicht so eine wunderschöne Gesellschaftskritik, dass wir Leute anders behandeln, weil sie uns anders erscheinen.
Ja, das hat so eine entlarvende Logik halt natürlich, weil sie dann häufig so auf Menschen zugehen und wie sie darauf reagieren, dass sie jetzt Behinderte sind oder nicht. Das fand ich dann auch sehr schön, aber ich hatte auch ein bisschen Probleme da reinzufinden, weil das ist ja unter diesem Dogma, das sind so 8 Regeln oder so, die sich da Lars von Trier und ein paar andere Regisseure so ausgedacht haben, wie ihre Filme aussehen sollen, also ohne Filter, nur mit Handkameras gedreht, keine fiktionalen Orte, halt im Hier und Jetzt müssen die stattfinden und dadurch wirkt der Film erst sehr amateurhaft. Also man hat auch immer sehr deutlich die Schnitte gemerkt, wann die Schauspieler neu angesetzt haben. Also es wirkte nicht so natürlich wie jetzt in einem normalen Film, wo man das gar nicht so mitbekommt, wenn die Schauspieler sich mal verhaspelt haben und eine bestimmte Szene neu drehen mussten. Das hat man da sehr stark gemerkt. Da musste man sich erst, oder musste ich mich erst ein bisschen gewöhnen an diese wirklich eigene Stilart. Aber ich fand es dann halt auch sehr interessant halt zu sehen, was sie da für unterschiedliche Facetten darstellen von diesem, weil die sagen ja selbst, sie müssen ihren inneren Idioten suchen und wie darauf halt die Leute reagieren, wie sie selbst darauf reagieren. Und ich fand ihn dann wirklich auf, bis halt auch wirklich das Ende, was ich schon echt heftig fand, sehr, also sehr unangenehm auch zu schauen, fand ich noch gar nicht so skandalös. Wirklich.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Sozialstudie, sage ich mal. Und das nicht nur im Film, sondern auch für die Leute, die es gucken, ne, wie man mit sowas umgeht. Aber mir ging das beim Ende genauso. Ich fand das dann auch ganz schön krass. Man leidet auch ganz schön mit. Aber würdet ihr dann Lars von Trier, der ja schon eine spezifische Art von Film macht, ist das dann für euch jemand, der das schon so, also der legt das ja auch schon auf den Skandal total an, oder?
Ja. Also ich glaube dann gerade die Gruppensex-Szenen dann zur Mitte des Films, hat man schon gemerkt, da wollte er jetzt, also richtig zur Geschichte hat es nicht viel beigetragen, das war dann wirklich nur da zum Skandal, Ficken, Penis, so. Mehr war es dann irgendwie nicht.
So ähnlich ist es eigentlich in den aktuellen Filmen, außer dass man halt wahrscheinlich eher größere Mittel zur Verfügung hat, um das umzusetzen, um irgendwelche Penis- und Vagina-Prothesen da herstellen zu lassen, was ja die dem Film eigentlich auch nicht besser tut, aber dadurch ist man, hier kann und ja, und der tabuloseste Film aller Zeiten und ähnliches und denkst du, ja, toll. Also wer irgendwelche halben Pornos gucken will, der guckt halt richtige Pornos, anstatt irgendwie sich Lars von Trier reinzuziehen und dann vielleicht bei einer Zigarette und bei einem Wein zu sagen, ach ja, ich bin hier Lars von Trier-Fan. Das ist halt so ein bisschen Larifari bei den Skandalfilmen aus heutiger Zeit. Also wer sich da wirklich reinsteigt und wahrscheinlich sind wir als Studenten, als relativ extrovertierte Gruppe jetzt auch wahrscheinlich auch ein bisschen abgehärtet gegenüber, weiß nicht.
Vor allen Dingen der Antichrist, ne?
Der Antichrist ist besonders abgehärtet. Ihn kann nichts mehr schocken.
Deswegen spricht er auch in der dritten Person von sich selber. Ja, aber das frage ich mich halt, ne? Braucht sowas unbedingt? Dann jetzt unbedingt jetzt mit so krassen Sexszenen und Nacktheit uns jetzt unbedingt schocken zu müssen?
Also der Film hätte es auf jeden Fall nicht gebraucht. Der hätte auch wunderbar. Ich würde mir sogar wünschen, dass er Lars von Trier oder ein anderer Regisseur das nochmal dreht, aber halt mit modernen Mitteln. Weil ich finde die Geschichte an sich und was man damit aussagen kann, finde ich verdammt gut. Also ich würde mir echt nochmal wünschen, daraus einen richtigen Film zu machen, ohne jetzt groß jetzt auf Skandal zugehen, finde ich.
Aber ob es besser wird,
mal gucken, das wäre interessant.
Funny Games, was unser nächster Titel ja wäre, hab's ja auch dann 10 Jahre später.
Ja, eine aber das ist ja noch ein Unterschied, weil da wurde es ja 1:1, Bild für Bild nochmal so gedreht. Und ich würde mir jetzt schon wünschen.
Du willst doch nur eine längere Sexszene.
Vielleicht auch das. Aber das fände ich wirklich sehr mal interessant zu sehen. Weil ich finde wirklich, der Film hätte noch mehr Potenzial gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man den nochmal neu macht, dass da noch einiges zu holen ist.
Also für einen Lars von Trier hat echt viel Spaß gemacht, finde ich. Also bis jetzt, was ich gesehen hatte.
Also unterhaltsam ist es dann irgendwie doch immer. Ja.
Guckbarer auch als der Antichrist, wenn wir schon mal dann bei dem Titel sind.
Also ich bin sehr anschaulich, muss ich sagen.
Sehr schön. Ja, aber das ist so eine Frage, die sich mir eben gerade bei Lars von Trier halt oft stellt, weil der genau dieses Mittel ständig in seinen Filmen einfach so extrem benutzt und ich das schon fast, das ist halt jetzt so ein bisschen auch
ausgelutscht.
Ja, durchgekauert, weißt du? Wir haben es alle gesehen.
Also da wir jetzt die Worte Sex so viel erwähnt haben und wenn es ausgelutscht und durchgekaut ist, es ist interessantes Kopfkino.
Ja, und da das jetzt auch so durchgekaut ist, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Film, zu unserem dritten Film, den wir uns jetzt anschauen und das ist Funny Games.
Ach ja, die Idylle an einem österreichischen See im eigenen Ferienhaus genießen. Was gibt's Schöneres? Nichts, möchte man meinen. Wären da nicht Paul und Peter?
You shouldn't have done that, Anne.
Die quälen nämlich gern Urlauber und das auf äußerst gewaltsame Art und Weise. Bei seiner Erstaufführung zu den Filmfestspielen von Cannes im Jahr 1997 polarisierte Funny Games, ein Film des österreichischen Regisseurs Michael Haneke, sofort. Wie sind die Meinungen unserer Redaktion?
That's awesome, really. Really.
So, jetzt sind wir auch beim letzten Film angekommen, der seinen Skandal, würde ich mal sagen, sehr hinauszögert, bis es wirklich dahin kommt. Deswegen eher so gehasst wurde damals wahrscheinlich. Anne, und ich habe schon so im Vorgespräch gehört, der war sehr anstrengend für euch.
Ja, also ich habe echt gelitten beim Gucken. Also du hast ja schon richtig gesagt, es dauert erstmal ganz schön, bis der Film in Fahrt kommt. Das heißt, wir sehen dieses Ehepaar mit ihrem Sohn erstmal in den Urlaub fahren. Und das ist so ganz klassische Bildungsbürgertum, gut betucht. Sie hören klassische Musik auf der Autofahrt und es passiert halt erstmal ewig nichts. Sie kommen da an und packen ihre Sachen aus und so. Und es ist halt totaler so Urlaubsalltag.
Und ihre 12 Eier.
Da, 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 da.
Sehr, sehr lange Szene.
Das
ist
ganz wichtig bei dem Film.
Ja, und dann kommt der Ferienhausnachbar oder so mit einem jungen Mann an und stellt ihn dann halt vor. Und später kommt der junge Mann dann nochmal vorbei und möchte Eier haben. Und damit entspinnt sich dann die Situation. Ja, genau. Also die halten dann sozusagen Ehepaar und Kind in diesem Ferienhaus gefangen und spielen mit den Funny Games. Und da muss dann auch der Zuschauer ganz schön leiden, tatsächlich, muss ich sagen. Also ich fand den echt schwer zu gucken und ich war sehr froh, als er vorbei war, weil dann konnte ich nämlich durchatmen. Das war ganz schön krass.
Ja, und er geht ja nochmal gerade mal 1:45. Und
es fühlt sich wesentlich länger an, wirklich.
Also ich bin jetzt als Antichrist kein Cineast. Ich fand ihn total schwierig zu gucken. Er war, also ich weiß nicht, ob das das Filmische ist oder typisches Stilmittel von Haneke, aber er war echt träge. Und es geht ja schon los, ohne dass die Geschichte die Fahrt aufgenommen hat. Die ersten Einstellungen sind schon tot, langweilig irgendwie. Die packen aus und es geht halt so weiter. Und nur, dass die durch diese Trägheit, und das zieht sich halt dann nochmal in dieser zweiten Hälfte, wo wirklich dann was passiert, ist es halt genauso schrecklich und irgendwie stark, weiß nicht, jetzt bin ich aus dem Konzept. Also es ist einfach auch in der zweiten Hälfte mega langatmig und eintönig und irgendwo die Bilder sind auch irgendwo jetzt aus heutiger Sicht auch nicht so die, wo man sagt, okay, jetzt wird's spannend, jetzt wird's irgendwie, die Medienkritik ist da. Es ist alles unkommentiert irgendwie. Du erfährst halt nicht, warum die das machen, wo die herkommen, wie das überhaupt bei denen funktioniert. Und der Film lässt die das auch machen. Also, okay, du bist dann da als Zuschauer und dann kannst du dich vielleicht ein bisschen selbst reflektieren, was vielleicht in der jetzigen Form auch geschieht. Aber wer sich irgendwie 2 Stunden seines Lebens vergeuden möchte, der ist bei Funny Games herzlich eingeladen, aus meiner Sicht.
Also der Film, der macht's einen schon sehr schwer, ihn zu genießen. Aber ich fand es selber gar nicht so extrem halt. Also ich habe schon auch gemerkt, der braucht halt wirklich, um reinzukommen, aber ich fand es aber, also mich hat gerade diese beiden Killer, die haben mich so positiv aufgeregt, weil ich habe sie immer mehr gehasst, einfach mit ihrem österreichischen Akzent. Mir hat immer mehr. Es war wirklich so, diese aggressive Freundlichkeit, die er immer so rausgeblickt hat, wie er das so gesagt hat, das war so schrecklich. Und irgendwie, ich wollte dann irgendwie, dass er irgendwie, der soll seinen Mund halten, irgendwie, der soll weg. Und ich fand ihn dann halt schon aus der Sicht dann halt schon, ja, schon spannend oder guckenswert. Ich fand es dann nicht so eine Pein jetzt, den zu gucken, weil er ja, also er lässt natürlich viel jetzt unkommentiert und hat ja auch so ein paar Stilmittel, wie jetzt gerade, das ist ja, glaube ich, so ganz berühmt, wie er dann einfach inmitten des Films einfach zurückspult, was anderes macht, ne? Das ist so ein ganz, einfach so ein Einfall, der so ein bisschen was, noch einen gewissen Twist reinbringt in die Geschichte. Deswegen, also ich fand ihn persönlich gar nicht so schwierig.
Wobei ich diesen Twist mega störend fand. Ja, also du erzählst eine authentische Geschichte. Also ja. Ich konnte das auch nicht irgendwo einem Genre zuordnen oder irgendeiner Form, was das erzählen wollte. Ne? Ja. Also, okay, das war jetzt eine super Überraschung, dass er, wo ist die Fernbedienung? Ne? Also, und wo ist der Sachertorte? Und dann spult er auf einmal zurück und denkst so, ja.
Ich fand das war, damit macht man sich das halt auch so einfach irgendwie, ne? Und ich dachte so, okay, ist das jetzt ein Adam Sandler-Film? Wenn jetzt
die Fernbedienung naja, das soll ja, also das ist ja, denke ich mal, schon so bewusst, dass es ja, auch komplett außerhalb der Geschichte steht und dass man halt wahrscheinlich sich viele Filme, ich glaube, das war auch die Aussage von Haneke, dass sich viele Filme es zu einfach machen mit der Gewalt. Die es einfach darstellen und der Zuschauer sagt, ja, ist so und nicht, aber er wollte ja den Zuschauer extra so peinigen und mit solchen Elementen halt so aus seinem Versteck rauslocken, damit er sich damit ein bisschen mehr beschäftigt.
Das ist ihm auch durchaus gelungen. Das ist halt super unangenehm. Also die Bilder sind auch nicht explizit, also die werden nicht gezeigt, was wirklich passiert. Du kriegst das durch Geräusche, durch die Atmosphäre mit. Und das ist halt durchaus gelungen. Das ist so subversiv, so, das ist so mega unangenehm. Also du siehst nicht, was passiert und du weißt aber, was passiert. Und
ja, das finde ich auch besser als dieses krasse Draufhalten und wir müssen jetzt so viel irgendwie
hören, was Kopfkino, rumspritzt. Das ja, Kopfkino macht da immer noch viel schlimmer als die eigentlichen Bilder. Ja. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut.
Ich fand auch die Bösewichter enorm gut besetzt. So. Ja. Also die haben das schon echt krass gemacht. Was mich mehr aufgeregt hat im Film, war einfach nur die Dummheit dieses Ehepaars, wie die einfach nicht in der Lage waren, sich selbst zu helfen. Die hatten ein Handy da. Das Handy ist ja ins Wasser gefallen und ging dann nicht. Und als es wieder ging, haben die, anstatt gleich die Polizei anzurufen, hat er seinen Bruder oder sowas angerufen, um ihm zu sagen, schick doch mal die Polizei vorbei. Und dann kam natürlich niemand.
Oder halt die Szene, es gibt so einen kurzen Moment der Befreiung quasi und da ist die Ehefrau, die dann rausläuft und auch irgendwie warum auch immer, im ersten Fahrzeug irgendwie so vorbeiläuft oder sich versteckt und erst beim zweiten Fahrzeug. Und war erst beim zweiten Fahrzeug drin?
Natürlich.
Ja, braucht man gar nicht erst erläutern. Und das waren so Dinger, wo ich dachte, also bitte, also ja, klar, der Film soll irgendwie anspruchsvoll sein, aber ach, weiß nicht, also der hat mich...
Das ist dann vielleicht schon wieder so klischeehaft, ne? Also so ein bisschen horrormäßig. Gehen wir nach links oder rechts, ach komm, wir teilen uns auf und dann werden beide gefangen genommen. Das ist halt so ein bisschen... Die sind dumm halt,
ja. Wieder Schema F, ja. Das ist halt so wie so ein typischer... Also er wollte ja keinen Horrorfilm erzählen, ja, ne? Ist
so die Aussage verhalten sich Haneke. So, die Figuren verhalten sich so, ja.
Dann ist er wieder zu wenig quasi von seinem eigenen Anspruch abgedriftet. Oder so.
Das macht ja aber auch die Stimmung einfach allein schon in dem, als der Sohn das erste Mal auch wegrennt und alleine in diesem Haus, in diesem dunklen Haus sich der versteckt, was da angrenzt. Das ist halt auch so total horrorfilmmäßig. Schon allein das...
Also der Mix ist auch so ein bisschen...
Ruft das ja irgendwie so hervor, ne? Diesen Gedanken.
Also mein Urteil wäre, von den Skandalfilmen, die wir jetzt quasi für diesen Film gesehen haben, war das so der einzige, wo ich es aus heutiger Zeit auch sagen würde, der ist schon irgendwo skandalös, unangenehm, so er wühlt einen auf, dass man darüber auch reden will und irgendwo sich hassen möchte und dann mit einer Drahtbürste sich waschen, bis die Haut abgeht. Huch, bin ich schon wieder beim Antichristen.
Es geht so schnell.
Ja, okay, gut. Damit sind wir also sozusagen schon beim Fazit angekommen. Man sieht aber auch schon so ein bisschen Muster, ne, in den, was so ein Skandal auslöst.
Ja, das wäre auch so mein Fazit, was ja auch schon im Interview so angeklungen ist. Das sind schon immer die ähnlichen Themen, die hier angesprochen werden, die natürlich immer so einen Skandal hervorrufen und irgendwie die Gesellschaft herausfordert.
Ja,
da
ja.
Kann man, glaube ich,
Menschen
das kann
man. Die Menschen sind halt einfach gestrickt, ne?
Ja, die sind natürlich einfach gestrickt. Also mit Sex und Gewalt, das geht halt immer.
Man weiß schon, wie man die zum sich aufregen.
Deswegen bekommt. Haben die Zuhörer jetzt auch zugeschaltet, weil sie das gesehen haben. Sex und Gewalt.
Ja, also wir können jetzt nochmal kurz Brüste, Penis, Penis sagen, damit wir jetzt auch nochmal total skandalös sind. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank nochmal, ihr. Oder Antichrist, Entschuldigung.
Ich bitte drum, ja.
Der jetzt wieder in Lars von Triers Kopf zurückgeht. Wohin gehört? Ansonsten sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ich hoffe, wir konnten euch skandalös
unterhalten
genau.
Und dann wollen wir sagen, wir verabschieden uns und machen noch andere skandalöse Sachen jetzt vielleicht, aber die verraten wir nicht. Das lassen wir eurem Kopfkino.
Das Filmmagazin vom Campus Radio Dresden.
Campus Radio. Im Netz unter
www.campusradiodresden.de.